Willkommen zu einer neuen Folge des Kompass, des Politik-Talks der IGBCE. Wie jedes Mal mit Michael Vassiliadis, dem IGBCE-Vorsitzenden und einer anderen bekannten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Wir wollen uns heute in dieser Folge mit dem Thema beschäftigen, mitreden, zuhören. Wie lässt sich die Partizipation in der Arbeitswelt verbessern? Und ich freue mich, dass ich heute wieder zwei Gäste hier habe, mit denen wir über dieses Thema sprechen sollen, wie ich gerade schon nannte. Michael Vassiliadis zu meiner Rechten, herzlich willkommen. Seit 2009 Vorsitzender der IGBCE und seit 2012 Präsident des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaften Industrial Europe. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass Jörg Sommer hier zu meiner Linken ist. Seit Gründungsdirektor des Berlin-Instituts für Partizipation und Koordinator der Allianz der vielfältigen Demokratie. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr.
Ja, und dann fangen wir mal an mit einem ganz aktuellen Thema, nämlich der Bundestagswahl. Die liegt da jetzt gerade erst hinter uns, ist noch nicht lange her. Und der Journalist Heribert Prantl hat ja immer so schön gesagt, Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Und wir wollen uns ja heute mit Partizipation, Teilhabe beschäftigen. Und da würde ich erstmal gerne dich, Jörg, fragen, wenn man von einem Hochamt der Demokratie spricht bei Wahlen, ist das so oder geht da nicht noch ein bisschen mehr beim Thema Bürgerbeteiligung?
Also die Antwort auf die Oder-Frage lautet ja.
Mhm.
Oder eigentlich ja, aber. Ich fange vielleicht mit dem Aber an. Tatsächlich sind Wahlen natürlich in einer Demokratie das Prägende und das Fundament. Aber es gibt eben auch noch zwei andere Säulen einer starken Demokratie. Und eine dieser anderen Säulen ist die Beteiligung, ist die dialogische Beteiligung, also miteinander über Dinge sprechen, sich austauschen. Eine dritte Säule, die ist jetzt heute nicht so sehr unser Thema, ist so ein bisschen die direktdemokratische. Das sind verschiedene Gesellschaften sehr unterschiedlich. Ne? Wir kennen es, Schweiz, Irland gibt es sehr viel. Bei uns gibt es das auf der Bundesebene eher weniger, aber kommunal haben wir sehr viel direktdemokratische Bürgerentscheide, Bürgerbefragungen und ähnliche Dinge. Das sind also die drei Säulen sozusagen einer Demokratie. Und natürlich sind Wahlen die wichtigste und zentrale Säule. Und von daher, ja, es ist das Hochamt. Aber beim Hochamt ist es so, es kommt ja aus der katholischen Kirche, das Hochamt, ne? Missa Solemnis ist es, glaube ich. Es ist auch die Gefahr, dass es schnell in Rituale rübergleitet. Und wir haben natürlich die Situation, dass für relativ viele Menschen in unserem Land das nicht mehr so zählt. Also es gibt immer mehr Menschen, also 20% der Menschen wählen gar nicht. Bei Bundestagswahlen, bei Kommunalwahlen sind es ja häufig nicht sehr viel mehr. Und 20% wählen nicht wirklich, sondern geben ihre Stimme aus Frustration, aus Rache oder um die da oben mal zu ärgern ab. Und dann merken wir, das ist schon ein relativ großer Anteil. Und das ist eine der großen Gefahren, vor denen wir auch stehen bei uns in der Demokratie, dass die Wahl von vielen Menschen nicht mehr wahrgenommen wird als Element der Partizipation, als Chance mitzuwirken, sondern viele haben so eine erlernte Hilflosigkeit und das Gefühl, meine Stimme zählt eh nicht und dann kann ich mit ihr auch unverantwortlich umgehen. Und das ist eine der ganz großen Gefahren, über die wir sicherlich auch heute sprechen werden.
Wir kommen auch gleich nochmal zum Thema Mitbestimmung im Betrieb, in der Arbeitswelt, aber ich würde gerne die Frage auch nochmal an dich, Michael, geben. Also wir haben ja jetzt gesehen, bei der Bundestagswahl, es war ja ein sehr diverses Ergebnis, ist ja auch bisschen zersplittert die Parteienlandschaft. Wie schätzt du das ein? Also welchen Wert haben diese Wahlen und was braucht es vielleicht noch, um die Bürgerinnen und Bürger noch mehr partizipieren zu lassen an Politik?
Ja, ich würde erstmal Jörg zustimmen, dass die Wahlen, hier waren wir eine Bundestagswahl, die gibt es natürlich auch noch an anderen Stellen in der Republik, dass das ein wichtiges, aber eben nur ein Segment ist, seine Entscheidung hier alle 4 Jahre ausüben zu können. Wer das nicht tut und wer da aus Frustration oder wie auch immer, sich dem entzieht oder das so Entscheidungen führt, die schwer nachvollziehbar sind, handelt aus meiner Sicht ein bisschen unhistorisch. Weil das, was wir hier haben, heißt am Ende ja wirklich die Grundbasis von Demokratie. Man kann die unterschiedlich organisieren, aber die breite Masse, alle, die wahlberechtigt sind, haben die Chance, sich im Rahmen unseres Systems, jetzt wie gesagt, gibt es unterschiedliche, sich zu beteiligen. Und dafür haben erstens die Gewerkschaften und andere lange gekämpft, das ist jetzt ein paar Tage her, wohl wahr, das ist vernichtet worden im Nationalsozialismus, absichtlich, vorsätzlich und komplett in etwas anderes, nämlich eine faschistische Diktatur umgewandelt worden. Es ist wieder zurückerkämpft worden, übrigens natürlich auch von den Alliierten mitkonstruiert worden. Das heißt, das ist jetzt so lange noch nicht her, dass man jetzt sozusagen über Jahrhunderte spricht, an die man sich nicht mehr erinnern kann. Zweitens, es ist auch heute auf diesem Globus eher, sagen wir mal, in dieser Ausprägung eine Seltenheit. Sodass man also erstens diesen Schatz, sich beteiligen zu können über diesen Weg, ernst nehmen muss. Natürlich darf man dabei auch Ansprüche haben an diejenigen, die gewählt werden wollen und die Performance, wie man heute so schön sagt, die dabei rauskommen. Man darf auch frustriert sein. Man darf auch den Kopf schütteln oder andere Meinungen haben. Nur aus meiner Sicht gehört zur Demokratie auch ein Teil Verantwortung für seine Meinung zu übernehmen und für seine Entscheidung. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass man hinschaut, was man tut. Man kann sich auch der Wahl entziehen. Ich finde, Wahlpflicht ist keine Antwort. Die gibt es ja auch in vielen Ländern. Sondern nicht zu wählen ist auch eine Entscheidung. So, also das heißt, der Stellenwert dieser Wahlen, den darf man nicht geringschätzen. Dass wir jetzt eine politische Auseinandersetzung haben, zu der wir ja noch kommen, die Fragen aufwirft und manche Beobachtungen auch zur Sorge Anlass gibt, das ist ja alles richtig. Aber das hat ja mit der Konstruktion nicht wirklich was zu tun. Also, dieser Teil heißt, alle 4 Jahre wählen wir die Repräsentanten, die am Ende auch fachlich und in der Sache politisch idealerweise die guten Hände sind, in die man ein Land geben kann. Und dann gibt es, Jörg hat das angesprochen, viele weitere Möglichkeiten, sich einzubringen, auch Dinge zu beeinflussen. Weil wir sind ja nicht nur eine Demokratie in Wahlen, wir sind auch ein Rechtsstaat. Wir sind an vielen, vielen Stellen übrigens durchgängig mit demokratischen Prinzipien versehen, über die wir sicherlich noch sprechen. Und man muss aus meiner Sicht die Demokratie in Deutschland als Bild, als sozusagen Potpourri dieser ganzen Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten sehen. Und dann ist das schon eine wirklich beeindruckende Möglichkeiten, die man hat als Einzelner und natürlich vor allen Dingen als organisierte Gruppe.
Bevor wir gleich nochmal den Blick werfen auf die einzelnen Felder, wo man sich einbringen kann, auch als Bürgerinnen und Bürger, würde ich gerne nochmal auf den Begriff der Partizipation eingehen, weil wir das ja heute so nach vorne gestellt haben. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie ist das eigentlich abzugrenzen von Teilhabe oder auch von Mitbestimmung, von betrieblicher Mitbestimmung? Also was macht diesen Begriff Partizipation für euch aus? Was steckt da für euch dahinter? Ich weiß nicht, Jörg, möchtest du anfangen?
Naja, wir können mal schauen, wo es herkommt. Also es kommt aus dem Lateinischen, es sind 2 Begriffe, die da als Quelle sind, eines Paares, also Teil. Und das andere kommt tatsächlich von Kapere, sich aneignen. Das hat was mit dem Kapern zu tun. Mhm. Und ich glaube, das trifft es schon sehr gut, weil es nämlich auch einen aktiven Teil mit. Partizipation ist auch nichts, was etwas ist, was ein Angebot ist, das man annimmt, sondern wo man sich auch selber aktiv drum bemühen muss und kann und soll und auch darf. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die Definition von Partizipation ist eigentlich die, dass man sagt, das ist aktive Teilhabe von Menschen in einer sozialen Struktur, Gesamtgesellschaft oder eine Gewerkschaft oder eine Partei und ein Verein, aber mit Wirkungsanspruch. Nicht mit Wirkungsgarantie, aber mit Wirkungsanspruch. Und wenn wir das so sehen, dann sind natürlich Wahlen Partizipation. Auch die beiden anderen Säulen, über die wir gesprochen haben, sind es. Es sind aber auch das Engagement in der Partei ist Partizipation. Auch eine Demo, eine Kundgebung ist Partizipation. Das ist also ein sehr breites Spektrum. Es ist aber immer klar, dass Partizipation, Michael hat es gerade nochmal angesprochen, mit Rechtsstaat etwas ist, was gesellschaftlich auch gewollt sein muss und nicht als Problem. Und das ist der Unterschied zu Autokratien und Ähnlichem, wo jede Art von Partizipation, also von aktiver, unbestellter politischer Gestaltung, etwas ist, was stört. Ja, und wir sind zum Glück in einem Land, das ist nicht nur Glück, da sind auch eine Menge Menschen historisch für gestorben, für das Thema. Auch Gewerkschaften in den Ecken. Wir sind in einer Gesellschaft, die sich ein relativ hohes Partizipationsniveau in allen Bereichen erarbeitet hat. Auch in den Betrieben, überall geht es nicht besser. Aber es ist klar, und das gilt es zu verteidigen. Und das bedarf aber dann auch einer aktiven Partizipation der Menschen. Am Ende kann, sage ich mal, auch die Verteidigung der Demokratie ist nichts, was man an die Politikerinnen und Politiker delegieren könnte am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis, wenn man Partizipation wirklich umfänglich verstehen möchte. So zur Mitbestimmung, glaube ich, das kann Michael besser abgrenzen.
Ja, ich bleibe aber nochmal bei dem Punkt, weil ich das super wichtig finde. Diesen aktiven Teil. Das eine ist, ich habe das ja angesprochen, du auch gerade, das eine ist der Rechtsstaat, ich will ihn mal erweitern, die Rechte, die wir haben, auch individuell. Dass man sich sozusagen sicher sein kann, dass man seine Rechte wahrnehmen kann und, sagen wir mal, geschützt ist vor Repression. Das alleine, also nur aktiv zu werden, weil seine persönlichen Interessen betroffen sind, das würde ich mal sagen, ist Rechtsanwalt-Logik. Also das ist auch berechtigt. Man vertritt seine Interessen auch rechtlich. Partizipation geht darüber hinaus. Es ist, braucht sozusagen nicht zwingend den Anlass, sondern es ist eigentlich die Beteiligung an breiter gesellschaftlicher Meinungsfindung, an breiter Diskurs in der Gesellschaft, den es braucht, um eine Gesellschaft am Ende zusammenzuhalten. Ansonsten kann man natürlich, klar, es gibt ja viele, die neigen auch zu so einem Bild, dass irgendjemand bestimmen soll und dann wird das einmal durchregiert, macht das Leben an manchen Stellen einfach, aber nicht frei. Es macht es, sagen wir mal, vorgegebener, aber nicht beweglich. Und deswegen diese Frage, fühlt man sich zur Partizipation berufen, aufgerufen, bedeutet, dass man die Verantwortung für dieses Thema und das Engagement für dieses Thema auch nehmen will. Und ich habe das vorhin schon mal angedeutet, an wie vielen Stellen uns vielleicht im Alltag diese Logik von Partizipation und Demokratie begegnen, wo wir das gar nicht mit den großen Themen Demokratie verbinden. Ich will mal ein Beispiel sagen, wo vielleicht viele der Zuschauer und Zuhörer sogar manche Schmunzeln ins Gesicht bekommen, weil das manchmal auch so Stilblüten treiben kann. Also, wer Eigentümer einer Eigentumswohnung ist, kennt Eigentümerversammlungen oder wer im Schülerbeirat ist oder sonst irgendwas. Ja, das sind manchmal, da kommen natürlich auch sehr viele Interessen aufeinander und das kann manchmal mühsam sein. Aber das ist es immer. Sich sozusagen zivilisiert zu einigen, dass das Interesse der Gemeinschaft und die Freiheit des Einzelnen darin in eine Balance kommt, braucht Engagement. Wenn keiner eine Meinung hat, dann kann von mir aus der Verwalter bestimmen. Aber das ist ja nicht das Ziel der Veranstaltung. Das Ziel der Veranstaltung ist, dass nicht irgendjemand in der Hausgemeinschaft macht, was er lustig ist und die anderen unter den Folgen leiden. So, also diese Grundkonfiguration finden wir an ganz vielen Stellen im Alltag, eigentlich fast überall. Und das ist auch extrem wichtig anzuerkennen, weil man ansonsten, wenn man da immer abfällig drauf blickt, sozusagen irgendwann selber nicht mehr die Frage, außer dass man sich selbst klasse findet und seine Interessen, kommt man dann ja nicht zur kollektiven Punkte. So, jetzt komme ich zu der Mitbestimmungsfrage. Wir hatten ja, selbst als es im Land, also im Staat, schon demokratische erste Strukturen gab in Weimar und davor auch zum Teil gab es ja schon Parlamente, auch wenn die Frauen nicht mitmachen durften und nicht wählen durften und Dreiklassenwahlrecht vorher, also alles völlig absurde Sachen, die wir heute nicht mehr kennen. Aber dann ist das ja mit 1918 endgültig in Deutschland zu einer Weimarer Verfassung gekommen, also einer parlamentarischen Demokratie. Zu diesem Zeitpunkt war bei weitem noch nicht hinter dem Werkszaun ähnliche Ansprüche durchsetzbar. Da galt, und in Teilen gilt das ja auch heute noch, galt sozusagen das Eigentumsrecht, dass ich nicht nur an den Anlagen und an dem Werksgelände, das kann man ja noch verstehen, sondern auch an den Menschen da drin, weil wir da einen Arbeitsvertrag hatten. Und das haben wir ja von Anfang an bestritten und auch erkämpft, zu sagen, wenn man Geld verdient in einer kapitalistischen Wirtschaft mit Menschen, die für einen arbeiten, dann ist das nicht mit dem Lohnaustausch getan, sondern bis, natürlich muss es ausbalanciert werden, weil dem einen gehört die Firma und die anderen schaffen den Reichtum, um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Das muss man dann so ausgleichen, dass jetzt keiner natürlich da die Interessen einfach majorisieren kann. Aber da kommt der Mitbestimmungsgedanke her. Übrigens dann von einem Vorstandsmitglied, damaligen Vorstandsmitglied des ADGBs, zum Konzept geführt, nämlich Wirtschaftsdemokratie, ein jüdischer Vertreter, der später nach Israel und dort auch Wirtschaftsminister geworden ist, formuliert. Das ist der Anspruch sozusagen auf Teilhabe in diesem kapitalistischen System, ohne die Systemfrage aufzuwerfen. Das ist der große Unterschied zu den, wenn man es hart sozialistischen Vorstellungen. Und das war aber die Begründung, es ist sozusagen Teilhabe für. Und die Formen, in denen das dann bis heute funktioniert, ist natürlich Stellvertretung. Es sind gewählte Vertreter, es ähnelt so ein bisschen dem Parlament, also Betriebsräte, Aufsichtsräte, und die machen das dann. Und das ist ein wichtiger Teil und es funktioniert an vielen Stellen gut. Wir sehen immer noch die Grenzen des Themas, können wir gleich nochmal drauf eingehen, wenn du magst. Aber es gibt noch offene Felder und das ist zum Beispiel die breitere Beteiligung der Beschäftigten an Entscheidungen. Aber hier ist es eigentlich eine Entsprechung dessen, was wir eingangs diskutiert haben. Es sind Formen der repräsentativen Vertretung von Interessen hier aber im Betrieb.
Bleiben wir tatsächlich bei dem Thema nochmal kurz, bevor wir dann uns nochmal den anderen Themen widmen. Bleiben wir mal im Betrieb. Also zum einen wäre es vielleicht gut, nochmal eine Einschätzung zu haben, wie läuft denn läuft aus deiner Sicht die Mitbestimmung in den Betrieben, die mitbestimmt sind und einen Betriebsrat haben, gut? Und die andere Frage wäre ja auch, was macht ihr denn mit den ganzen Beschäftigten in Betrieben, wo es keine Mitbestimmung gibt?
Ja.
Wie partizipieren die denn?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich bleibe mal im Moment beim Betriebsrat. Das sind ja zwei Ebenen, die wir haben. Beim Betriebsrat haben wir ein Betriebsverfassungsgesetz. Das ist sogar strafbeschwert. Also es ist, sagen wir mal, ein Gesetz, das man nicht einfach ignorieren können dürfte. Komischerweise ist es so, dass in diesem Bereich, obwohl Strafbeschwerung, vieles möglich ist. Warum ist das so? Wir haben einen Weg bis zu dem Punkt, einen Betriebsrat zu gründen. Man muss erstmal Leute finden, die kandidieren. Dann haben die am Anfang noch keinen Kündigungsschutz. Dann muss man einen Wahlvorstand gründen. Der Wahlvorstand muss mit dem Arbeitgeber besprochen werden, was ja erstmal schon mal ein bisschen absurd ist, wenn der dagegen ist. Wenn, in der Regel ist er das, sonst hätte er ja schon einen. Dann kann die Gewerkschaft das initiieren. Dann hat er aber zeitliche Abstände, wo er die Leute trotzdem entweder drangsalieren kann oder jedenfalls gibt es dann ein gewisses Restrisiko. Und dann muss man den erstmal implementieren, wählen und so weiter. Also es ist ein sehr langer Prozess, wo die Unternehmen, die das nicht wollen, Möglichkeiten haben. Deswegen haben wir schon 2013 gesagt, wir wollen den Schutz der Kandidaten, derjenigen, die mutig sagen, jetzt ist Schluss hier, wir wollen einen Betriebsrat haben, stärken. Wir haben damals vorgeschlagen, das ist mittlerweile auch durch mehrere Koalitionsverträge gegangen, die Grundidee, dass wir zum Beispiel die Mitglieder, die wir nachweisen müssen, um als Gewerkschaft überhaupt das zu initiieren, bei einem Notar nachweisen und nicht namentlich dem Arbeitgeber.
Ja.
Und dass sie dann Kündigungsschutz haben, wenn sie sich dafür und so relativ einfache Dinge. Was jetzt in der Diskussion war, ja in der letzten Koalition und jetzt auch nicht ganz vom Tisch ist, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich kommt, ist rechtlich diese Strafbeschwerung mit einem Offizialdelikt zu verbinden. Bedeutet, dass die Staatsanwaltschaften aktiv werden müssen, wie normalerweise beim Strafrecht. Das ist aber da nicht der Fall. Das heißt, wenn sie die Information bekommen, da ist eigentlich ein Interesse an der Betriebsratsgründung, das wird aber verhindert, müssen sie einschreiten. Komischerweise dauert das ewig, diese Frage eines bestehenden Gesetzes durch diese Schritte durchsetzungsfähig zu machen. Da werden wir weiter drum kämpfen. Aber das ist ein Indikator dafür, dass es keine, sagen wir mal, philosophische Frage für Arbeitgeber ist, einen Betriebsrat haben oder nicht, sondern dass es am Ende immer noch eine Frage ist, um die man sich kümmern muss. Also wenn, jedenfalls gibt es Arbeitgeber, die aktiv versuchen, das zu unterlaufen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Wenn das an anderer Stelle strafbeschwert passieren würde, wäre ja großer Aufschrei. Und da wir beweisen können, dass alles an Arbeitsbedingungen, an Bezahlung, an Behandlung der Leute, an Informationen, an besser ist, wenn Betriebsräte da sind, ist es eigentlich ein großer Auftrag für ein modernes Land, diese Frage voranzubringen. Also es funktioniert in einem Teil nicht gut. In dem anderen Teil, wo wir Betriebsräte haben, das ist immer eine Generationenfrage und so, aber in der Regel funktioniert das wirklich gut, auch mit der Konstruktion des Betriebsverfassungsgesetzes, wie wir es kennen. Da gibt es ja so ein bisschen eine Aufgabenteilung zwischen Gewerkschaften und direkt gewählten Betriebsräten. Alles gut, da muss man sich auch immer darum bewerben, Akzeptanz zu haben. Finde ich eigentlich eine gute Sache, funktioniert gut. Auch darin gibt es Themen, wo wir antiquiert sind. Seit 2001 gibt es im Betriebsverfassungsgesetz die härteste Genderquote, die wir in Deutschland kennen. Die härteste. Und zwar bis hin zu dem Punkt, dass wenn Frauen nicht gewählt, meistens sind Frauen, nicht gewählt wurden und Männer mehr Stimmen haben, aber das Verhältnis nicht stimmt, sozusagen das korrigiert wird. Nur, wir haben es nicht geschafft bisher, die Voraussetzung zu schaffen, dass wir genug Frauen finden, haben, gewählt werden. Das, finde ich, passt nicht in unsere Zeit. Aber es gibt eben überall ein bisschen Licht und Schatten.
Tja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob die neue Bundesregierung nochmal ans Betriebsverfassungsgesetz geht.
Ja, das ist, glaube ich, auch, wenn ich darf,
richtig.
Ich habe selber vorher gesagt, abgrenzen. Ich würde Mitbestimmung und Partizipation nicht abgrenzen wollen, weil es gibt keine Grenze dazwischen. Mitbestimmung ist Partizipation, aber es ist eben momentan so gelesen als der formelle, rechtlich gesicherte Teil der Partizipation. Und es ist auch verdammt gut, dass es rechtlich gesichert ist, denn sonst hätten wir es nicht. Ja? Und wenn wir jetzt noch über andere Formen von Partizipation sprechen in den Betrieben, durch den Betriebsrat oder durch den Arbeitgeber oder durch die Gewerkschaft, dann sind das alles Dinge, die, sag ich mal, insofern noch sehr bedeutsam sind, weil es auch den Beschäftigten, wie übrigens auch in der Zivilgesellschaft, die Chance geben soll, zwischen diesen Perioden alle 4 Jahre auch noch aktiv einbezogen zu werden. Das ist sehr wichtig, aber es darf auf keinen Fall und never ever, schon gar nicht von Gewerkschaften, als Konkurrenz gesehen werden sozusagen zwischen der gesicherten, rechtlich bestimmten, klar definierten Mitbestimmung und den zusätzlichen Partizipationsangeboten. Und das ist ein Thema, über das wir sicherlich noch reden müssen, weil es durchaus, also wir beobachten das zurzeit, es gibt durchaus auch Trends in Unternehmen, in großen, wie übrigens ganz besonders in den kleinen Start-ups, die ja manchmal gar nicht so klein sind, aber aufgrund ihrer Historie kaum Betriebsratsstruktur kennen, Partizipation für Mitarbeiter anzubieten. Und das geht manchmal sogar so weit, dass Partizipation angeboten wird in der Hoffnung, die Mitarbeiter fühlen sich so gut mitgenommen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, einen Betriebsrat haben zu wollen. Es ist jetzt nicht BCE, es ist, glaube ich, Metall. SAP war so ein Unternehmen, das lange fantastische Angebote hatte, bis dann die IG Metall im zweiten Anlauf es geschafft hat, da einen Betriebsrat durchzusetzen. Sehr spannend, der Arbeitgeber war dann beleidigt und hat alle Partizipationsangebote zunächst mal gecancelt, nachdem der Betriebsrat gewählt war. Und dann kommen sie wieder. Also man merkt es auch, das ist nicht die große Gefahr, aber deshalb muss man nochmal klar abschichten. Die Mitbestimmung steht im Zentrum. Die Partizipation ist das, was man dazu braucht. Und übrigens tut der Partizipation auch gut, wenn die Mitbestimmung gestärkt wird, denn die Betriebsräte sind die, die wissen, wie Partizipation geht. Das sind eigentlich sozusagen die Treiber. Das ist vielen auch noch nicht bewusst, weil sie es auch traditionell noch nicht gelernt haben, ist auch klar. Aber es ist ein ganz zentrales Thema. Also wer Mitbestimmung stärkt, stärkt Partizipation und umgekehrt muss es genauso sein.
Vielleicht können wir bei dem Thema nochmal bleiben, weil du ja sagst, Mitbestimmung ist ja gesetzlich festgeschrieben durch das Betriebsverfassungsgesetz. Welche Themen gäbe es denn außerhalb dieser gesetzlichen Regelung, wo du sagst, die gibt es schon und die könnte man vielleicht aber auch nochmal stärken? Muss jetzt nicht unbedingt auch durch gesetzliche Regelungen sein, aber wo wirklich die Bürgerinnen und Bürger noch mehr partizipieren können.
Ja, ist die Frage, sprechen wir jetzt über Bürger oder sprechen wir über die Bürger im Unternehmen? Ne? Das ist ja auch sehr spannend, weil
genau,
es sind ja gerade, wenn ich über junge Generationen, Gen Z und so weiter spreche, die kommen ja heute auch in die Unternehmen und haben auch schon andere Erwartungen. Also auch die Arbeitgeber lernen, dass das so einfach mit Anordnen und Ausführen nicht mehr funktioniert, dass die beteiligen müssen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass das nicht am Ende nur die Akademiker-Ecke ist, ne? Dass also die White-Collar-Leute, dass die Blue-Collar-Leute immer noch klassisch gehalten werden, weil das sind übrigens auch die, die mit Wahlen und anderen Demokratie häufig hadern. Also wir wissen, dass Arbeiter eine deutlich höhere Nichtwählerquote haben. Das ist fast 1,5-mal so viel wie im Normalfall und leider auch auf der anderen Seite deutlich mehr populistische Parteien als die Akademiker. Mhm. Und das erklärt übrigens auch, warum wir in den Betrieben häufig diese AfD-Thematik drin haben, auch in der Gewerkschaft eine relativ hohe Quote. Das ist aber nichts, wofür sich Gewerkschaften schämen müssen. Also ich halte das für eine Chance, weil die Gewerkschaften oft die einzige, sag ich mal, demokratische Organisation sind, die noch Zugang zu denen haben, die deren Sprache sprechen und so weiter. Also da wird es nochmal spannend. So, und das ist genau das Problem, das Michael gerade schilderte. Wir erleben heute, dass die Menschen als Bürgerinnen und Bürger außerhalb des Unternehmens Beteiligung einfordern. Manchmal auch mit aller Vehemenz und manchmal ist es auch eine Beteiligung, die problematisch ist, was Akzeptanz von wichtigen Dingen, Energiewende, Leitungsbau, Windräder, so ein klassisches Beteiligungsthema, ne? Wo die Emotionen hochgehen. Und gleichzeitig wird dann irgendwie von uns erwartet, wenn wir in einem Unternehmen sind, da ist dann Schluss sozusagen. Ne? Mit dem Arbeitsvertrag haben wir die demokratischen Ansprüche bis auf Betriebsrat gegeben. Von daher glaube ich, man muss das auch immer ein bisschen zusammen diskutieren. Es kommen jetzt immer mehr Erwartungen in die Betriebe, aber auch Menschen mit Partizipationskompetenz und mit solchen Erfahrungen von draußen, die damit auch umgehen können. Und das ist, manche Betriebsräte, ich kenne welche, die sind da ganz, ganz fix und ganz stark und manche sind noch aus Generationsgründen häufig, ist es noch die andere Generation, fremdeln noch so ein bisschen mit dem Thema, aber erkennen auch, dass es ist und dass viele Betriebsräte machen das schon. Es gibt ja die, das fängt an mit diesen Angestelltenfrühstücken, sage ich jetzt mal. Klingt harmlos, ist ein Partizipationsformat.
Mhm.
Überhaupt gar keine Frage. Oder die Betriebsräte, die können ja auch Arbeitsgruppen mit Beschäftigten einsetzen, zumindest in den größeren, ich glaube ab 200. Ich kenne es nicht auswendig, das Berufsverfassungsgesetz, aber ich kenne viel davon. Und das machen auch. Es gibt Betriebsräte, die können für einzelne Themen tatsächlich, die können per Beschluss Arbeitsgruppen einsetzen, die sogar ein Verhandlungsmandat haben mit dem Arbeitgeber.
Okay.
Es gibt da Möglichkeiten und sie werden auch schon ausgeschöpft. Aber das ist eine Reise, die noch sehr am Anfang steht, wo wir, glaube ich, die nächsten Jahre noch viel erleben. Und auch erleben müssen bei den ganzen Transformationsthemen. Weil Transformation ohne Partizipation, das funktioniert in der Gesellschaft nicht. Und ich glaube auch in großen Unternehmen wird es schwierig werden, wenn man glaubt, man kann das ohne Partizipation der Belegschaft stemmen.
Aber das finde ich interessant. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, die Wechselwirkung von Partizipation außerhalb des Betriebs und der Mitbestimmung im Betrieb. Weil das klang ja jetzt bei dir, Jörg, gerade so, als ob das tatsächlich dann auch ja ineinander spielt und Auswirkungen hat auf die Mitbestimmung im Betrieb.
Naja, das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Welten.
Ja.
Ich bleibe bei dem ersten Punkt im Betrieb und würde nochmal einen Punkt ergänzen wollen, Jörg. Neben der Frage, das müssen wir gleich auch nochmal genauer besprechen, wie können Betriebsräte, unsere Funktionsträger, die Gewerkschaft sozusagen ein positives Partizipationsimpuls setzen und verbreitern? Gibt es natürlich auch diese Definition von vielen Arbeitgebern, was Partizipation anbelangt. Häufig ist das der Versuch, das will ich hier ein bisschen entlarven, häufig, nicht immer, sozusagen Unternehmer aus jedem Einzelnen zu machen. Also das Partizipationsengagement heißt, wir übertragen dir Verantwortung, wir übertragen dir Risiko, wir übertragen dir irgendwie Gestaltungsspielraum, da kannst du machen, was du für richtig hältst, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Das ist ja eine Partizipation, die eher, wie gesagt, dieses Unternehmerische, das muss ja nicht falsch sein, aber für Arbeitnehmer trifft es halt nicht zu. Das ist dann so eine Werkvertraglogik, das ist den Versuch, ich bin noch nicht mal bei Optimierung von Arbeitsabläufen, das finde ich alles noch okay, das ist ja ein Verbesserungswesen, sondern den Versuch, Risiko zu übertragen. Und es gibt ja einen zentralen Unterschied zwischen dem Unternehmer und dann auch den Managern, die natürlich da am Ende für bezahlt werden, einen Teil des Risikos zu tragen. Und dem einzelnen Arbeitnehmer, der versucht das sozusagen, ein bisschen gibt es in der Start-up-Welt das ja auch, sozusagen aus jedem Einzelnen so einen Tellerwäscher zum Millionär-Ding zu machen im Unternehmen, ist für mich keine Partizipation. Das ist sozusagen ein Kontrakt oder ein Versuch eines Kontraktes. Es gibt auch bessere Angebote von Unternehmen, die wirklich sagen, hey, wir geben einen Teil von Selbststeuerung in Gruppen und so weiter. Wir haben ja viele, die das auch gerade experimentell machen und Teams anders organisieren. Das ist interessant, muss man aber auch in der Krisensituation betrachten. Also solange alles irgendwie nice ist, ist das sowas wie so ein Engagement- und Qualitätsverbesserungsabstimmungsthema, wo die Hierarchie, die ja auch Kosten und Probleme mit sich bringt, ausgeschaltet wird. Wenn die Krise kommt und wenn der Druck steigt und wenn am Ende die Zahlen nicht stimmen oder sonst was, dann entscheidet sich und beweist sich, ist das Partizipation oder eine Arbeitsmethodik, gegen die ich nichts habe, aber die nicht wirklich eine faire Verteilung von Chancen und Risiken beinhaltet. Aber eins ist klar, und das hat Jörg gesagt, es führt keinen Weg daran vorbei. Nicht jeder will sich beteiligen, aber jeder muss die Chance haben, Beteiligung und Partizipation angeboten zu bekommen, daran teilnehmen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Breite, zeitlich, inhaltlich und so weiter. Und dann, wenn man sich daran eben auch beteiligt, muss es auch mindestens einen Prozess geben, in dem man ein Feedback kriegt und die Frage, wo ist jetzt die Entscheidung und was ist daraus geworden? Diese Kultur sehe ich in der Breite noch nicht. In Betriebsratsarbeit, wir waren übrigens mit unserem Konzept 80er Jahre, alles ein bisschen uralt leer, aber es dauert manchmal so lange, Experten in eigener Sache, eigentlich der Vordenker dieser, es war Ende der 80er und ins Betriebsverfassungsgesetz gekommen ist es 2001, also es braucht alles seine Zeit. Ist das jetzt gang und gäbe in den Betrieben, würde man sagen, kann man mehr machen, es muss ja auch irgendwie Sinn geben, aber die Optionen sind da, die Chancen sind da und es wird auch gemacht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir sowohl in der Betriebsratsarbeit als auch in, die haben wir noch gar nicht erwähnt, in unserer Arbeit mit Vertrauensleuten und aber Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die einfach aktiv sein wollen, aber vielleicht nicht das ganze Jahr in Funktion sein wollen, viel mehr von dieser Kompetenz, von dem Engagement, von den Meinungen, von der Fachexpertise nutzen sollen. Dafür sind unsere Strukturen noch nicht reif und fit gemacht. Aber daran, das können wir gleich nochmal besprechen, wollen wir wirklich arbeiten. Weil da steckt richtig was. Es muss sowieso angegangen werden und wir verzichten im Moment einfach auf viel, viel Kompetenz. Das ist auch anders als 1955, wo sozusagen zeitlich von den Belastungen der Arbeit und so weiter diese Formen gar nicht denkbar waren. Und da ist die klassische Form der Vertretung, also die Gewählten machen das für die, die unter Tage oder sonst wo hart gearbeitet haben, die war auch viel logischer. Heute wird das breiter und bietet uns Möglichkeiten. Deine Frage hat sich nochmal auf das Feld außerhalb des Betriebes. Naja, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Wir könnten eine Bürgerbewegung im Betrieb zu gründen, ist jetzt unüblich. Wenn ich mich mal vorsichtig ausdrücke, kann man auch machen, aber das ist eigentlich in dem Ordnungsrahmen Betrieb, so wie er konfiguriert ist, auch mit Direktionsrecht und so weiter, bisher zumindest so noch nicht denkbar. Also ich glaube, dass man das schon ein bisschen unterscheiden muss, weil es einfach rechtliche, organisatorische Unterschiede gibt. Aber vom Grundsatz ist der Partizipationsanspruch der gleiche.
Ja, also es gibt Wechselwirkungen, aber man darf es nicht verwechseln. Und da gibt es eigentlich schon Unterschiede. Wir haben in der Zivilgesellschaft natürlich eine längere Erfahrung, weil wir so weit über 10 Jahre jetzt doch eine ansteigende und inzwischen auch sehr qualitativ hochwertige Bürgerbeteiligung in vielen Kommunen haben. Da hat man Methodenerfahrung, da hat man Erfahrung, was passiert, wenn man sie schlecht organisiert, weil auch schlechte Bürgerbeteiligung kann auch negative Wirkung auch auf Demokratie haben. Das ist das eine. Und das zweite, auch sehr wichtige, ist, obwohl man manchmal mit den gleichen Begriffen oder mit ähnlichen Begriffen arbeitet, es sind auch andere Strukturen. Wir haben in der Zivilgesellschaft einen machtfreieren Raum. Also man kommt nicht auf die Idee, dass Akteure, die eine Bürgerinitiative pro oder gegen Windräder, um das Thema nochmal zu gründen, die haben erstmal relativ wenig Respekt vor den Gewählten. Das ist ja manchmal sogar sehr wenig. Ja, manchmal sogar so wenig, dass es nicht mal zu wertschätzender Kommunikation kommen kann. Und das ist auch ein gutes Recht. Die fühlen sich als ermächtigte, berechtigte Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in einem Unternehmen natürlich keine machtfreien Räume. Das fängt schon an, wenn ich ein ähnliches Format mache. Ich sag mal, ein Barcamp oder irgendeinen anderen Klassiker. Ist jetzt der Abteilungsleiter dabei oder ist es nicht? Wenn er dabei ist, hat man einen Dialog. Ist sehr wertvoll. Aber der Dialog ist nun gewiss nicht machtfrei. Ja? Oder ist gar ein Vorstandsmitglied dabei, weil er sagt, ich finde das toll, ich unterstütze das, ich komme zu euch. Ja, die Hälfte der Leute wird den Mund nicht aufmachen. Also das sind nochmal ganz andere Kriterien, die man da hat. Aber es gibt eben die Wechselwirkung. Was draußen passiert, bleibt nicht ohne Wirkung da drin. Nun muss man auch in den Begriffen scharf sein, deshalb ärgert mich gerade so ein bisschen, ist ja sehr im Trend, diese Bürgerräte. Ist ein nettes Format, aber das ist genau der Punkt. Bürgerräte und Betriebsräte heißen hinten Räte, haben aber ein völlig anderes Konzept und aus guten Gründen ein völlig anderes Konzept. Und das führt leider auch dazu, dass bei konservativen Politikerinnen und Politikern auch die Bürgerräte ein bisschen kritisch gesehen werden, nur wegen des Namens. Ja, ich habe neulich erst wieder irgendeinen Akteur gehört, der meint, wir brauchen nicht noch weitere Arbeiter- und Soldatenräte. Also die auch das andere Räte im Hintergrund gehabt. Die reagieren auf Räte sehr allergisch. Ja, und ich finde auch, der Betriebsrat ist nun ein so erkämpftes Partizipationsgremium mit so klaren Rechten, dass man das nicht verwechseln sollte mit einem am Ende doch sehr beliebigen, zufällig gelosten und ohne Wirkungsgarantie hinten raus konstruierten Beteiligungsformat, das seine Gründe hat und gut ist. Und auf Bundesebene kann man auch keine betroffene Beteiligung machen. Das Olympiastadion, fast 150.000 Leute. Und wie will man beteiligen? Also man muss sich irgendwie ein Panel von Menschen zusammensuchen, aber im Betrieb geht es um die betroffene Beteiligung. Also ich würde nie auf die Idee kommen, einen Betriebsrat auslosen zu wollen. Wäre es vielleicht mal ein interessantes Konzept, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Mitbestimmung stärken würde. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Nein. Vielleicht konzentrieren wir uns ein bisschen noch auf den betrieblichen und gewerkschaftlichen Raum, sonst wird das Thema interessant, aber auch breit. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu den Aufsichtsräten. Die heißen ja auch Räte. Ja. Auch die sind, ja, sagen wir mal, alt. Allerdings ist die Beteiligung von Arbeitnehmern nicht so alt darin. Es gab das auch in Weimar schon, aber auch nur ausgewählt. Eigentlich sind sie ja die Kontrolleure des Vorstandes, die ja nicht Unternehmer sind. und die Mitentscheider. Wir haben ja in Deutschland ein duales System, also Aufsichtsrat und Vorstand. Das ist in manchen Ländern an ein Gremium mit unterschiedlichen Rollen. Ist jetzt mal egal. Aber jetzt kommt bei uns sozusagen die Arbeitnehmerbeteiligung dazu. Das war ein langer Kampf. Und die Unternehmen haben das noch, wenn sie noch Betriebsräte akzeptiert, dann waren das so ein bisschen die Gestaltung von Sozialbedingungen. Aber dass wir den Anspruch haben, in einem Unternehmen, das über die Zukunft natürlich des Landes, über die Zukunft der Wirtschaftsleistung, aber am Ende auch über die Zukunft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entscheidungen trifft, mitbestimmen zu wollen, war sozusagen ein bisschen zu viel der Partizipation über. Und wir haben ja dann nach dem Krieg, ich komme jetzt darauf, weil das vorletzte Woche ist das bei der RAG, also in der Steinkohle, beendet worden. Wir haben ja dort das Ende der Montanmitbestimmung erlebt, weil das nicht mit, weil die Produktion der Kohle, das ist ja an Kohle und Stahl gebunden. Eigentlich war der Anspruch der Gewerkschaften, dieses Modell für alle Wirtschaftsbereiche zu haben. Was ist der Unterschied zu den anderen Mitbestimmungsgesetzen? Es ist insofern eine richtige Parität, als dass Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter die gleiche Anzahl haben und dass, wenn sie sich nicht einig werden, darum geht es nur, wenn sie sich einig sind, ist das ja kein Thema, dann ein neutraler zusätzliches Aufsichtsratsmitglied, der sonst eigentlich keine nennenswerte Funktion hat, in dem Moment entscheidet. Und in dem sogenannten 1976er Mitbestimmungsgesetz, was für alle anderen Bereiche gelten, ist folgende, sagen wir mal, Scheinmitbestimmung. Also es funktioniert eigentlich gut, weil in der Regel gibt es den Streit nicht, sondern wir einigen uns vernünftig. Aber wenn es den gibt, dann gibt es eine Abstimmung und die hat dann Patt. Und wenn sie Patt hat, hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der immer ein Arbeitgeber ist, also der zur Arbeitgeberseite gehört, der hat ein zweites Doppelstimmrecht. Und dann hat die Arbeitgeberseite eine Stimme mehr. Also solange wir uns einigen, ist alles gut. Wenn wir uns nicht einigen, gibt es die Möglichkeit, das über ein Verfahren dann zum Doppelstimmrecht zu führen. Das ist jetzt nicht jeden Tag der Fall, aber es ist natürlich so ein Bild der Scheinausgeglichenheit. Mhm. Weil der Neutrale ist ja auch kein Gewerkschaftsmann, sondern der Neutrale ist neutraler. Und insofern ist dieses Leitbild, zu sagen, wenn man schon mit diesen Bildern arbeitet von Partizipation und in dem Fall von Mitbestimmung und Gleichberechtigter, dann muss man eigentlich auch die Qualität damit einbringen. Das wäre so ein Thema, wo man sagt, da gibt es auch in der Konstruktion noch Entwicklungsbedarfe. Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass das die Überschriften der deutschen Tageszeitungen prägt, aber die Frage, sind wir eigentlich mit dem Mitbestimmungsmodell erfolgreich, beantworten Wissenschaft, beantwortet Politik, beantworten die Unternehmen selbst mit Ja. Also warum nicht der nächste Schritt? Und das heißt also, wir sind schon in einem Dilemma. Die Ansprüche, Jörg Sommer hat das gesagt, die Ansprüche der Menschen, auch gut qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf Partizipation wächst. Es gibt aber keine politische Initiative und Debatte, das auszuweiten. Wir haben über die Betriebsräte geredet, ich habe jetzt gerade über die Aufsichtsräte geredet. Da alleine passiert es nicht. Und meine historische Erfahrung, bin ganz gut belesen, es passiert auch nicht von alleine. Sondern man muss es erstens wollen und dann muss man es durchsetzen und erkennen.
Ich würde da gerne mal bleiben, weil ihr das Kompetenzzentrum Partizipation in der Arbeitswelt gegründet habt, auch gemeinsam. Und du hattest vorhin schon angesprochen, wie binden wir eigentlich in das Thema Partizipation nicht nur die Betriebsrätinnen und Betriebsräte ein, sondern auch die Vertrauensleute, die Hauptamtlichen in den Gewerkschaften. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erläutern, was es mit diesem Kompetenzzentrum eigentlich auf sich hat. Und welche Ansatzpunkte es dort gibt, Partizipation im Betrieb zu verbessern? Jörg, willst du anfangen?
Ja, tatsächlich ist das Kooperationsprojekt zwischen IGBC und dem Berlin-Institut auch entstanden, weil wir gesagt haben, wir haben auch noch zu wenig Wissen über das, was da passiert. Mhm. Wir spüren, wir merken, es muss sich was tun. Aber es ist ein komplexer Bereich, der betriebliche, haben wir ja gerade gesehen. Wir müssen erstmal schauen, wie ist denn der Stand? Was gibt es an Erfahrungswerten? Mhm. Wie sind auch Einstellungen da? Wir haben auch mal abgefragt, auch bei IGBCE ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären, wie die das Thema sehen. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt als jemand, der zwar Gewerkschaft auch lange kennt, selber Gewerkschafter ist, aber doch eher den gesamtgesellschaftlichen Bereich im Fokus hat, schon noch ein bisschen, sage ich mal, selber vermutet, dass es da große Vorbehalte gibt, auch bei Betriebsräten und Ähnlichen. Und das hat uns ziemlich überrascht. Also 91% der ehrenamtlichen Funktionäre, die wir befragt haben, hat gesagt, nein, wir wünschen uns mehr Partizipation für alle Beschäftigten im Betrieb. So, und das als jemand, der in so einem Gremium sitzt und natürlich auch immer ein bisschen um seine eigene Rechtfertigung bemüht sein muss. Ich finde das unglaublich fortschrittlich und die merken das auch. Es gibt auch sehr viele, die schon Erfahrungen damit gesammelt haben, die aber auch immer mal durchwachsen sind. Weil es gibt auch noch die andere Idee, Betriebsrat lädt ein zu irgendeiner Partizipationsveranstaltung und kein Mensch kommt. Weil wir haben ja auch noch die Gruppe, es sind ja nicht nur die da, diese Gen-Zler, und die sind es auch nicht alle, die sagen, ich komme hier rein, ich will partizipieren. Es gibt auch eine Menge Leute, die sagen, komm, ich bin lange genug im Betrieb, ich will mein Geld haben, ich will einen sicheren Arbeitsplatz und dann will ich nichts mehr hören. Das gibt's auch. Ja? So, und das war mal so ein bisschen am Anfang eine Frage, was gibt's für einen Stand, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's für Bewusstsein, was können wir lernen aus anderen Kulturen, was können wir lernen aus anderen Ländern, aus anderen Bereichen und wie kompliziert ist das Thema und wo muss man ansetzen? Und ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger Prozess, den wir jetzt schon einige Zeit miteinander gemacht haben, was uns alle miteinander viel Klarheit gegeben hat. Und eine Sache ist sicherlich die, wir werden auch noch darüber diskutieren, was heißt das denn auch für Gewerkschaftsarbeit konkret im Münster? Wir tun ja immer so, als sei, oder haben gerade so getan, als sei nur Betriebsrat das Thema. Das ist ja auch eine Frage. Wir sind ja hier als IGBCE jetzt unterwegs. Das ist ja die entscheidende Geschichte. Wie verhalten wir uns als Gewerkschaft dazu? Was bedeutet das vielleicht auch für unsere Gewerkschaftsarbeit, aber auch für unser Wirken? Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo Michael die richtige Adresse ist.
Ja. Was bedeutet das denn für die Gewerkschaftsarbeit?
Erstens noch mal ganz kurz zu der Kooperation. Die ist super spannend, super erfolgreich. Wir machen ja auch Projekte draußen in Betrieben, probieren das aus und so weiter. So. Eins ist ja relativ klar. Deutsche Gewerkschaften, auch die IGBCE, insbesondere die Industriegewerkschaften, haben mit dieser schon thematisierten Konstruktion, ich sag mal, der stellvertretenden Politik, wir machen Tarifverträge für unsere Flächen und unsere Mitarbeiter, und die Beschäftigten. Wir gehen sozusagen in die Regelung von Arbeitsbedingungen. Wir machen das alles und die Leute sind dann mehr oder weniger zufrieden. Jedenfalls sagen sie dann, klasse Sache, wählen die Betriebsräte, sind Mitglied und so. Das ist das klassische Prinzip. Das funktioniert heute in der Breite so nicht mehr. Und die Betriebsräte, glaube ich, 100% sind viel, viel weiter, weil sie merken, dass dieses One-Fits-It-All, eins für alle, ja lange nicht mehr funktioniert, weil die Arbeitsbedingungen ganz unterschiedlich sind, die Interessen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen sowieso Formen finden, das, was die Arbeitgeber Flexibilität in ihrem Interesse nennen, zu einer Gestaltungsraum zu machen. Ich bin hundertprozentig bei Jörg, weil das auch meine Erfahrung ist, nicht jeder von denen will jetzt neben 8 Stunden oder wie lange auch immer, 7,5 Stunden Arbeit, noch 5 Stunden ehrenamtlich Partizipation üben. Manchmal wollen sie einfach auch, dass jemand das regelt. Das ist wie beim Rechtsanwalt und so. Das kann man auch mal. Das ist aber ein Segment. Das ist Schutz. Das ist, sagen wir mal, die großen normativen Gestaltungsthemen. Und das darf man nur nicht verwechseln mit der Frage, was geht da noch? Und ich bin völlig überzeugt davon, dass wir an ein Ende von diesem klassischen Stellvertreterprinzip in der Gewerkschaftsarbeit und in der betrieblichen Arbeit kommen. Und wir sind gerade dabei, Modelle zu entwickeln, das jetzt nicht nur das Bild aufbaut, Partizipation ist Demokratie, jeder macht, was da lustig ist, weil das haben wir ja eingangs schon diskutiert. Das gibt ja auch, das kann ja auch das Management von Egoismus sein. Also, wie kriegen wir jetzt eine neue Form hin, um eins zu gewährleisten? Ich will mal Folgendes sagen. Wir haben 600.000 Mitglieder, 600.000 Leute, die was können. 600.000 Leute, die was wollen. 600.000 Leute, die ein Lebensumfeld, ein Arbeitsumfeld haben, die nur Mitglied bei uns sind. Wir haben noch mehr Beschäftigte. Und dieses Prinzip, das ich beschrieben habe, stellvertretend, blickt ja auf diese Gruppe und tut so, früher stimmte das, als hätten die alle die gleichen Konditionen, Situationen und Wünsche. Das stimmt aber nicht. Und das heißt, wir müssen und wollen das öffnen. Das heißt ja nicht, dass man das andere völlig abschalten muss. Es ist ja ähnlich, wie wir es vorhin diskutiert haben beim Parlament. Wir wollen nicht das Parlament abschaffen, um die Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, sondern wir wollen das nebeneinander organisieren. Da haben wir nicht sehr viel Erfahrung mit. Und die wollen wir in dem Projekt natürlich auch sammeln, damit wir auch eine klares Angebot machen können, damit nicht nachher 10 Verständnisse von Partizipation in der Landschaft sind.
Ja, man darf Partizipation, wie Michael sagte, wirklich nicht mit Beliebigkeit verwechseln. Es geht dabei auch immer um Interessenskonflikte, übrigens auch innerhalb einer Gewerkschaft, auch zwischen Gewerkschaftsmitgliedern.
Oh.
Es geht aber darum, diese Konflikte miteinander wertschätzend und auch dialogisch auszutragen und gemeinsame Linien zu finden. Partizipation löst die Konflikte nicht, sie macht sie behandelbar. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Zum Konflikt lösen braucht man immer noch starke Betriebsräte, starke Gewerkschaften, solide Flächentarife und ähnliche Dinge. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es kommt auch dazu, dass es am Ende auch wirklich Gewerkschaften letztlich stärkt. Wenn sie am Ende des Tages lernen, diese Schätze zu heben, von denen Michael gesprochen hat. Es ist ja nun so, dieses Bild, das man manchmal gerne hat, gerade als Hauptamtlicher auch, dass Gewerkschaft dann stattfindet, wenn ein hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär im Betrieb mit Ehrenamtlichen was zu tun hat. Ja, da findet es statt. Aber das ist vielleicht 10% der Interaktionen, die was mit Gewerkschaft zu tun haben. 90% sind das Ehrenamtliche untereinander. Und da ist es auch sehr wichtig, dass diese Ehrenamtlichen untereinander, ob das Vertrauensleute sind, Betriebsräte oder einfach aktive Gewerkschafter oder auch welche, die auch Forderungen an die Gewerkschaft haben als Mitglieder, dass die miteinander auch die Chance haben, Prozesse zu entwickeln, wo das funktioniert und wo man auch gemeinsam, dadurch, dass man lernt, untereinander schon die Interessen miteinander auszugleichen, letztlich Stärke gegenüber dem Arbeitgeber entwickelt. Weil wir haben ungeheure Transformationsprozesse in allen Branchen und das wussten wir schon, bevor Trump und Co. kamen. Das macht das jetzt alles nicht nochmal einfacher. Und das kriegt eine Gewerkschaft mit dem hauptamtlichen Apparat heute nicht stellvertretend geregelt. Das geht nicht. Und die Betriebsräte sind am Ende des Tages auch nicht mehr nur so stark, wie sie eine selbstbewusste Belegschaft hinter sich haben. Und das Selbstbewusstsein ist etwas, das kommt natürlich aus Erfahrungen in der Partizipation. Also wir kennen ja diesen schönen Begriff, der oft malträtiert wird, aber selten mit Inhalt unterlegt, Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mehrfach in meinem Leben immer wieder festzustellen, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich engagiere, dann habe ich auch eine Wirkung. Dann stärkt das wissen wir, auch ganz stark die Grundeinstellung zu demokratischen Strukturen. Das steckt die Grundeinstellung übrigens auch zu Betriebsräten. Das macht auch resilienter. Und Resilienz ist etwas, was wir alle brauchen bei den Transformationsprozessen, ne? Weil es ganz viel Veränderung für jeden geben wird. Mhm. Und deshalb ist es noch ein weiterer wichtiger Schritt. Also wir wollen resiliente, selbstwirksamkeitserfahrene Mitglieder in Gewerkschaften haben, weil die machen den ganzen Rest erst stark und leistungsfähig. Und dazu muss man natürlich auch, das ist das Thema, über das wir auch viel diskutieren in dem Prozess, da muss man natürlich auch möglicherweise die andere oder andere Elemente gewerkschaftlicher Praxis anfassen, die man bisher so hat. An sich ist die Gewerkschaft und auch die IGBCE, im Oktober ist der Gewerkschaftskongress, jetzt wird gewählt, das ist eine urdemokratische Institution von unten nach oben. Ne? Aber eben auch eine, die auf Repräsentativität setzt, das ist gut so. Ne? Und wir brauchen aber eben auch diesen anderen Teil. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Die muss nicht nur oben auf Gewerkschaftskongressen, weil das ist das Hochamt sozusagen der Gewerkschaftskongress, stattfinden. Da setzt man die Impulse, schafft die Möglichkeiten, schafft die Voraussetzungen. Sondern das muss eben vor Ort in den Betrieben stattfinden. Und angesichts des Verhältnisses von Ehren zu Hauptamtlichen müssen wir die Ehrenamtlichen, Trauenskörper und auch die Betriebsräte der Gewerkschaft dazu nicht nur ermuntern, sondern sie auch unterstützen dabei, partizipativ zu denken und zu arbeiten. Das wird eine große Herausforderung.
Also ich will mal ein paar Zahlen liefern, die einfach das verdeutlichen, was Jörg sagt, was einfach auch die Sinnhaftigkeit des Themas. Wir wählen alle 4 Jahre durch die Mitglieder vor Ort in einem vollständigen Wahlprozess, also mit allem, was dazugehört. Wir müssen das auch rechtlich so repräsentieren. Wir wählen durch die Mitglieder Vertrauensleute und Ortsgruppenvorstände. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Zusammen mit den Betriebsräten, die organisiert sind, sind das ungefähr 30.000 Funktionäre. Davon ist nur ein Bruchteil erkennbar aktiv. Ich sage nicht, dass sie nicht aktiv sind. Erkennbar, das heißt, wir wissen es einfach nicht. Es ist nicht organisiert. Das ist ja alleine schon ein Problem. Also wir wählen sie. Und nochmal, die werden irgendwas tun, das ist sicherlich auch gut so, aber eigentlich kann man daraus viel, viel mehr machen. Das sind schon Gewählte, das sind Leute, die sich entschieden haben, mitzumachen.
Ja.
Und wir nutzen das nicht im erforderlichen Rahmen und es gelingt uns nicht. Das Zweite ist, wir haben ungefähr etwas über 400 Gewerkschaftssekretäre. Die können gar nicht 600.000 Mitglieder betreuen. Also dieses Bild, was wir da vor Augen haben, so plump haben wir es nicht, aber wenn man das jetzt mal übernimmt, das geht überhaupt nicht. Das heißt, eine Rollenklärung auch für die Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre, damit die auch wissen, was eigentlich Aufgabe, Erwartung und Handlungsmöglichkeit ist, damit die nicht völlig überlastet werden mit sagen wir, gerade in der Krise, in der Transformation, wenn dann häufig auch die Themen ja so in so einem Amok-Stil kommen, die kommen ja nicht vorbereitet, sondern bups. Und dann sollen die alles gleichzeitig, das geht überhaupt nicht. Und zwar auch, wenn wir alle, das ist ja auch eine Diskussion, sind zu wenig vor Ort, das stimmt auch immer irgendwie. Also selbst wenn wir alle nach vor Ort bringen, wird es immer noch nicht reichen. Also, es gibt eine ganz klare Linie, die ist ja auch existent. Wenn es uns nicht gelingt, Ehrenamtliche in einer viel breiteren Weise einzubeziehen und sozusagen zu ermächtigen, die Dinge auch vor Ort zu lösen, ohne dass das nochmal 10-mal rückgespiegelt werden muss, dann werden wir das nicht erfolgreich hinkriegen. Ich habe einen Punkt dabei, darüber haben wir oft diskutiert, weil uns das ja auch draußen in der Gesellschaft begegnet und überall. Für mich ist Partizipation, das gibt es auch ein Recht zu, aber für mich ist Partizipation nicht mal zu kritisieren, zu meckern und zu gehen. Das gehört auch dazu und das muss man auch dürfen und das muss super transparent sein. Aber für mich ist Partizipation dann auch die Übernahme von Themen und Verantwortung. Da muss man auch die Möglichkeiten kriegen, von den Ressourcen bis hin zu der Erlaubnis, wenn man so sagen, dass es auch gewollt ist. Aber da muss man das Ding auch machen. Man kann das nicht immer hin und her spielen. Weil es gibt eine Definition, die heißt, ich will mein Interesse durchsetzen. Und ich will was zu sagen haben. Und ich will im Zweifel was kritisieren können, was irgendwie als Ergebnis. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist nur ein Teil von dem Thema, über das wir heute reden. Wenn auf der anderen Seite nicht die Bereitschaft ist, pass mal auf, jetzt nehme ich mir das Thema mal oder die Gruppe oder wie auch immer und dann rocken wir das, dann ist nur ein Teil der Partizipation. Da funktioniert es auch nicht. Das heißt, es ist schon sowas wie eine Verbreiterung einer partizipativen Selbststeuerung vor Ort, die nach gewerkschaftlichen Überzeugungen und geeinten Positionierungen stattfindet. Und das zu entwickeln, finde ich super. Super notwendig, habe ich schon gesagt. Und da steckt auch eine Menge drin. Und nochmal, alles in der Vergangenheit war erfolgreich, aber nach vorne hin fühlen wir nicht nur, sondern können messen, dass das nicht reichen wird für die gewerkschaftliche Durchdringung wichtiger Transformationsthemen.
Ich finde das nur, wenn ich darf, ganz wichtig. Also den Anspruch, den Michael zu Recht an Partizipation, auch an Partizipierende formuliert, den muss man formulieren, weil sonst es gibt das so eine Kakophonie der alter Partikularinteressen. Der langjährige Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel hat mal diesen schönen Satz geprägt, die Summe von Partikularinteressen ergibt nicht Gemeinwohl, sondern Chaos. Und das ist genau das Entscheidende. Und das gehört bei Partizipation dazu, auszuloten, was geht. Es geht hier jetzt allerdings im gewerkschaftlichen Kontext, ist die Definition von Gemeinwohl nicht Verantwortung für die Gesamtgesellschaft, sondern Verantwortung für Belegschaft und vor allen Dingen auch Mitglieder. Ja, aber auch das ist ja ein übergeordnetes Ziel. Aber genau das stärkt auch Partizipation, wenn sie gut gemacht wird. Ich sagte ja, gute Beteiligung gibt Selbstwirksamkeitserfahrung. Selbstwirksamkeitserfahrung ist eine ganz wichtige Demokratiekompetenz. Und daraus resultiert aber dann auch noch Weiteres. Wir wissen, dass Menschen, die sich als selbstwirksam erleben, sich nicht nur mehr engagieren, sondern auch etwas anderes gelernt haben. Und das ist für eine Demokratie essentiell übrigens. In der Organisation genauso wie in der Gesellschaft. Sie können auch mal damit leben, zu verlieren. Nicht in der Mehrheit zu sein und trotzdem das Ziel, nicht beleidigt davon zu rauschen, was ja heute eher so bei uns der Standard ist, sondern trotzdem ein gemeinsames Ziel leben. Weil in der Demokratie, das gehört systemisch dazu, sind wir meistens tendenziell in der Minderheit. Ich habe noch keinen Bundestag erlebt, seit ich wähle, bei dem die Mehrheit der Parlamentarier der Partei angehören, die ich gewählt habe. Und es geht jedem anderen übrigens genauso. Ja? Ne? Und dann einfach zu respektieren, das sind auch Menschen, die haben auch ein Mandat, die haben vielleicht andere Interessen, die bekämpfe ich politisch, aber werte sie nicht ab. Und kann auch damit leben. Also die Demokratie funktioniert ja deshalb, das ist der Unterschied zur Autokratie, sie hat ja so ein Zukunftsversprechen. Ich bin jetzt in der Mehrheit, wir haben ja diese Wahl verloren, die nächste werden aber sehr viel besser sein. Und das macht eine Gesellschaft wieder stark und resilient. Und das zu lernen, das kann man im Partizipationskontext lernen. Und auch das macht, es wird vielleicht auch öfter, wenn man partizipativer arbeitet als Gewerkschaft, öfter mal einen Streit auch ausbrechen. Aber wir lernen dann alle miteinander auch zu streiten und trotzdem zu handeln. So, und die Transformationsthematik hat eine Menge Streitpotenzial. Das kriegen wir nicht anders als dialogisch. Also ich glaube sowieso eine Gewerkschaft, die Transformation nicht nur überleben will, sondern mitgestalten aktiv, ja. Die muss partizipativ denken. Und das ist das mit den Ressourcen nicht zu schaffen, weil ich weiß auch nicht, wo das Geld herkommen soll, aus 400 Sekretären 4.000 zu machen, aber selbst das wird dann nicht reichen.
Nein.
Ne? Aber vielleicht können wir das jetzt auch gegen Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen konkreter machen, weil das klang ja jetzt alles sehr vielversprechend, aber vielleicht kannst du, Michael, nochmal so Vielleicht gibt es ja schon ein, zwei Ideen, wie man sozusagen da diese Partizipation strukturell verbessern kann.
Ja, natürlich. Also wir sind ja in der IGBCE einmal auf dem Weg zum Kongress, aber wir haben ja schon seit längerer Zeit eine Diskussion, wie wir uns verändern müssen, um diese Transformation, die uns ja umgibt. Und jetzt nochmal, du hast es schon angesprochen, durch Trump und durch Geopolitik und viele, viele zusätzliche Dinge, nochmal verschärft ist. Also wir haben die Transformation in multipler Weise, technologisch, politisch, wirtschaftlich, geopolitisch und so weiter. Also weggehen tut das nicht. Wir haben ja vor 4 Jahren einen Szenarioprozess gemacht. Da waren 4 Szenarien und ein war ein Worst, also ein schlechtes Szenario. Darauf konzentrieren wir uns gerade, weil das alles
nicht mehr so ganz unrealistisch ist.
So, aber der Punkt ist, sowohl Deutschland als Land, sowohl Europa, sowohl die chemische Industrie und die anderen Industrien, die wir organisieren, als auch unsere Leute können was.
Mhm.
Und wir dürfen bei aller Sorge auf der anderen Seite nicht das Selbstbewusstsein verlieren, auf die Dinge zu achten, die wir können. Also dieses Thema ist erstmal die Rahmenbedingung. Zweiter Punkt ist, die IGBCE steht auch unter Druck. Also Mitgliederentwicklung ist vor allen Dingen konditioniert durch Demografie und durch eben diese, sagen wir mal, strukturellen Veränderungen in unseren Industrien. Die Leute treten ja in der Regel nicht wegen Unzufriedenheit aus, sondern die gehen in Rente oder wechseln den Arbeitsplatz. So, vor uns liegen aber 750.000 Unorganisierte. Ich meine, das ist doch Zukunft. Das klingt natürlich so ein bisschen schönrederisch, wenn man sagt, ja, so einfach ist das ja nicht, sonst hätten wir es ja schon gemacht. Na klar, aber da zu sagen, da ist unsere Zukunft und die kriegen wir nur gehoben, wenn wir uns selber auch einer Transformation unterziehen. Da reden wir jetzt ein bisschen länger drüber. Jetzt lasse ich mal Teile davon, die eher so Reorganisationen sind, mal weg. Wir wollen und ich möchte auch sehr klar sagen, ich habe die Geschichte der Organisation ja seit der Fusion auch ein bisschen natürlich aus verschiedenen Perspektiven, aber jetzt die letzten Jahre auch als Vorsitzender nicht nur gesehen, sondern auch mitgestaltet. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir die Voraussetzungen haben. Wir haben viele junge Leute in den Betriebsräten, die anders ausgebildet sind, anderen Anspruch haben, die das übrigens auch machen. Also wir haben gerade schon getan, du hast es ja aus der Befragung gesagt, richtig gute Leute. Wir haben wirklich gute Leute bei den Hauptamtlichen, die auch den Anspruch haben, jetzt nicht nur in dieser, sagen wir mal, Hierarchieform bedient zu werden. Da, wie gesagt, muss man auch jetzt handeln. Das heißt, wir wollen mit dem Kongress und bis zu dem Kongress diese Frage von Partizipation auf eine neue Stufe heben. Sagen, was würde jetzt dazu beitragen? Was müssen wir lernen, um das zu können? Das diskutieren wir im Projekt. Was müssen wir strukturell verändern? Wie kriegen wir die Verantwortung, über die ich gesprochen habe, dann auch so organisiert, dass das also nicht nur ein Teil und das ist eine Einladung, die wir beide auch jetzt in den nächsten Wochen nochmal verschriftlichen werden. Und auch als Angebot, also Partizipationsangebot in der Diskussion einbringen wollen. Wir meinen das sehr, sehr ernst. Und das wird die Organisation, glaube ich, beschäftigen, weil das doch eine Abkehr von vielen eher hierarchischen, sehr strukturierten Arbeitsformen ist. Wir dürfen eins dabei nicht verlieren. Wir sind und bleiben als Gewerkschaft eine Kampforganisation. Also at the end of the day müssen wir auch, wenn es darum geht, jetzt nicht, wir können nicht über jede Aktion, die wir machen, jetzt mit jedem Einzelnen 24 Stunden diskutieren. Mhm. Aber es sind ja andere Felder. Also es wird Felder geben, in denen man das machen muss und dann ist das eben durch die Gremien abgedeckt. Aber man kann viel, viel, viel mehr machen, wo wir da auf dem Weg sind. Unsere Jugend hat sich einen Prozess jetzt gegönnt auf dem Weg zur Bundesjugendkonferenz, wo sie genau dieses Thema auch macht. Ziemlich cool. Und sehr konsequent gedacht, wo sie sagt, Organisation, was gebt ihr uns an Bewegungsspielraum und so weiter. Hat auch sehr kritisch mit ihrer eigenen Policy die letzten Jahre. Also haben wir die richtigen Themen gehabt und so. Super Sache. Unsere Frauen diskutieren das sehr intensiv. Also ist ein bisschen was los in der Organisation. Wir wollen dem jetzt eine Richtung geben. Wir wollen dem ein Angebot formulieren. Da müssen wir aber auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass das nachher nicht nur so Gehege sind. Ja, man kann was ausprobieren, aber ich will nicht Gehege schaffen, in denen, sagen wir mal, Gesinnungstreue sich treffen und da partizipativ in der Kommune leben, sondern ich will das zum Prinzip der Organisation machen, weil da drin unglaublich viel steckt.
Wow. Dann würde ich vielleicht als abschließende Frage nochmal das aufgreifen und wir mal so ein bisschen gucken, wenn wir diesen Prozess weiterdenken, vielleicht auch über den Gewerkschaftstag hinaus. Was würdet ihr euch denn wünschen, welche Veränderungsprozesse angestoßen werden sollen und welche Art der Partizipation dann stattfinden soll in der IGBCE?
Jörg? Naja, am Ende verantwortet es natürlich Michael und nicht ich. Also als, sage ich mal, auch als jemand, der viele emotionale Aktien im Thema hat und auch als aktiver Gewerkschafter da gerne mitarbeitet, bin ich immer noch jemand, der eher sozusagen auch wissenschaftlich und praktisch berät. Und beraten ist immer sehr viel leichter, wenn man es nicht machen muss. Kann mir unglaublich tolle Tipps abgeben. Ich glaube, es werden zwei Prinzipien sein, die wir da beherzigen müssen. Das erste ist, wie lernen Institutionen Partizipation? Und auch eine Organisation ist eine Institution. Das ist ganz einfach, indem sie es machen. Indem sie sich auch zum Teil empor-irren. Na, also auch die draußen, die klassische Bürgerbeteiligung ist von unglaublich vielen Fehlern gesegnet und gezeichnet. Und Fehler sind dann keine Fehler, wenn sie einem helfen, besser zu werden. Das sind Erfahrungen. Und davon lebt Partizipation. Ich sage immer, Beteiligung ist wie Kinder erziehen. Man macht jeden Tag mit großer Empathie wieder neue Dinge falsch. Das ist in Ordnung. Man wird dabei immer besser am Ende. Und das zweite ist, wenn man vorher weiß, was hinten rauskommt, ist es keine Partizipation. Ja? Das heißt, es wird schon darum gehen, Räume zu schaffen, die Wirksamkeitsanspruch haben. Sonst ist es ja auch nicht. Aber was am Ende rauskommt, muss natürlich auch ein Stück weit partizipativ in diesem Prozess entwickelt werden. Und das ist genau der Ansatz, auf den man sich auch als Organisation, die als Kampforganisation immer zu Recht klare Prinzipien hat, auch erstmal einlassen muss und das auch auspendeln muss. Wo geht's nicht? Also ich weiß, dass man Haustarife so und so verhandeln kann. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die Haustarife schon lange als Partizipationsprozess, übrigens dann auch als Mitgliedergewinnungsprozess sehen. Ja. Ne, weil Partizipation ist eine clevere Rekrutierungstechnik, wenn man sie beherrscht. Genau. Ne, und andere verhandeln das hinter geschlossenen Türen. Ja, das ist zum Teil auch eine kulturelle Erfahrung. Also das ist aber so, es ist ein kulturelles Experiment. Und das wird bei allem, was man sich vorher denkt, am Ende ein bisschen anders verlaufen, als man es geplant hat. Und das ist erstens gut zu uns, zweitens gehört das wirklich systemisch dazu. Und von daher glaube ich, wird auch Michael jetzt nicht derjenige sein, der ihr sagt, wir machen jetzt das und das und das und das anders. Ich finde es fantastisch, dass wir jetzt hier in der IGBCE gerade einen Geschäfts- und Hauptvorstand haben, der eben sagt, wir lassen uns auf den Prozess ein.
Ja.
Das ist ja auch Mut, gerade als Gewerkschafter, wo man immer auch eine riesige Verantwortung hat, weil man ist letztlich ganz wesentlich verantwortlich für die Lebensgestaltung und sehr viel mehr als nur die Mitglieder, die eigenen Familien dran und so weiter. Das ist ja keine Spielwiese. Das ist eine ernste Sache, Gewerkschaft. Ja, und da ist jedes Experiment immer eins, dass man sich gut überlegt und auch gut organisiert und auch sehr ernsthaft vorbereitet und auch durchführt und auswertet.
Ja, warum bin ich zuversichtlich und mutig? Weil wir natürlich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben in einem Bereich, in dem wir vorher nicht wirklich nennenswert stattgefunden haben, AT und Akademiker und so weiter, sehr erfolgreich solche Partizipationswege gemacht. Die Projekte, die wir angegangen sind, zeigt die Menschen, wenn sie richtig angesprochen werden und wenn das Format stimmt, dann beteiligen sie sich auch und dann machen sie auch. Und deswegen müssen wir darin lernen und wir müssen den Mut haben, offen zu sein, auch das Ergebnis nicht vorzugeben. Ich möchte ja gern, das ist jedenfalls mein Bild, dass diejenigen, wer immer das dann genau ist, also das haben wir ja noch nicht besprochen und auch noch nicht klar, aber nehmen wir mal die Gruppe X, dass es sich schon Ziele gibt, und die auch nicht vorgegeben werden. Aber Ziele müssen sie haben oder sollten sie haben, damit das Ganze nicht experimentell wird. Wir wollen eigentlich, was weiß ich, irgendwas basteln was anderes, weil das gerade mal an den Finger geklebt hat. So, das kann passieren und manchmal ist das ja auch super, weil das möglicherweise dann doch wirklich interessant ist. Aber dass die Entscheidung darüber, wie wird ein Thema, ein Gestaltungsthema angegangen, wirklich komplett, soweit es irgend geht, auf diejenigen auch übertragen wird, die das dann da entmassen sollen.
Und das sind strukturierter, aber auch.
Ja, das sind Ressourcenfragen, das sind also die Dinge, die man eben braucht, um etwas fertig zu kriegen, weil das will ich ja nochmal unterstreichen. Wir machen das ja nicht als Experimentierkasten, sondern wir haben ja ein Ziel und das Ziel und die Ziele müssen besser erreicht werden als jetzt. Und das, glaube ich, wird auch damit einhergehen. Und wie gesagt, die Transformation, all diese Veränderungen erzwingen das sowieso. Und jetzt müssen wir es auch gut machen. Und ich glaube, dass wir durch eine Phase gehen werden, die uns und auch mir nicht so ganz, sagen wir mal, eigen sind und bekannt sind. Und das ist genau diese Frage, wie gehen wir mit dieser ersten Phase der Findung der richtigen Formen um. Aber da muss man Geduld haben, da muss man Ernsthaftigkeit reinbringen, muss man eine Skalierung haben. Wir müssen mit den Führungskräften, sowohl Ehren- wie Hauptamtlich, wir haben ja Hauptvorstände, Bezirksvorstände, Landesvorstände, den Hauptamtlichen, darüber Klarheit haben, dass das nicht nur so ein Lippenbekenntnis ist, sondern das ist ja immer in Gewerkschaften, wenn man jetzt die Partizipation zu so einem Grundprinzip wie wir eingangs der Demokratie machen, wird jeder zustimmen, weil wir alle Demokraten sind. Aber wir müssen dann schon bereit sein, tiefer zu gehen. Jörg hat das gerade angesprochen. Wir sehen darin eine Riesenchance. Wir sind sehr sicher, dass wir das tun sollten und wollen. Wir sind noch nicht ganz fertig bei den Formen und Methoden. Da sind wir in dem Projekt, PIDA heißt das übrigens, noch in Experimentierphasen und Erfahrung sammeln. Aber jetzt haben wir auch, sagen wir mal, den Arbeitsstand, um auf dem Kongress, mit dem Kongress einen Startschuss für einen nächsten Step. Also es wird nicht übermorgen überall und flächendeckend und so sicherlich umzusetzen sein. Aber die Frage, ich will es mal konkret machen, welche Bewegungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten haben die Bezirke als politische Ebene? Was passiert eigentlich im Betrieb, was außerhalb des Betriebes? Sehen wir eigentlich neben den Funktionären, die wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, auch die Mitglieder selbst und Nichtmitglieder? Und so weiter und so weiter. Wenn also viele Fragen aufkommen, wo wir jetzt den Diskussionsprozess weiterführen müssen, freue ich mich drauf.
Ja, Jörg, du wolltest, glaube ich, abschließend.
Ich wollte nicht, aber ich hätte jetzt noch einen schönen Satz, der mir gefallen ist, auch weil ich mich ja Leute sehr gut zugehört habe. Wir sind uns, glaube ich, über eins klar. Am Ende geht es darum, eine partizipativere Gewerkschaft zu werden, um eine stärkere Gewerkschaft zu werden. Das ist das nicht verhandelbare Ziel. Ja, der Weg dahin ist partizipativ, deshalb in weiten Teilen auch eine Gestaltungsfrage derer, die den mitgehen. Und Michael war ganz ehrlich, da müssen wir auch noch Hausaufgaben machen. Ja, wir haben jetzt schon 1,5 Jahre Hausaufgaben gemacht in dem Thema, also es wird jetzt spruchreif, wir haben nicht umsonst vor einiger Zeit schon angefangen. Aber wie es wird, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden und dann bin ich ganz gespannt darauf, wie dieser Weg dann wird. Dass Partizipation schmerzfrei ist, habe ich nie behauptet.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch über das Thema Partizipation. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut und zugehört habt und wir sehen uns dann beim nächsten Kompass wieder. Bis dahin.
Tschüss.